Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, schön, dass ihr dabei seid. Vor ein paar Jahren war das ja noch ziemlich undenkbar, in Deutschland zumindest, dass man sehr offen über die eigene Psychotherapie gesprochen hat. Inzwischen, dank diverser Kampagnen und auch öffentlich erzählter Geschichten, ist das anders, gerade auch in Zeiten von Corona, Krieg, Klimakrise. Da kann so eine Therapie schon gut tun. Was aber immer noch eher schwer ist in Deutschland, ist, die oder den passenden Therapeuten zu finden. Und darum geht es in diesem Ab 21 Podcast. Wie findet man und wie behält man eine gute Therapeutin, einen guten Therapeuten? Worauf man achten muss, wird uns Dr. Johannes Kopf-Beck erklären. Er ist psychologischer Psychotherapeut an der Ludwig-Maximilians-Universität und wird uns nochmal die Basics der Psychotherapie nahebringen. Also welche Therapieformen gibt es, welche Erfolge sind da zu erwarten. Los geht's aber mit Erva, die nach dem Tod ihrer Mutter eine Therapie angefangen und dabei sehr positive Erfahrungen gemacht hat. Hi Erva.
Hi.
Vielen Dank erstmal für deine Zeit. Woran hast du denn gemerkt, dass es mit deiner Therapeutin, deinem Therapeuten gut passt, dass das matcht?
Danke erstmal für die Einladung und um deine Frage zu beantworten, war das tatsächlich nicht die Priorität am Anfang. Meine Therapeutin hat mich in einer Notsituation aufgefangen, wo ich einfach nur Bedarf hatte, mit jemand Professionellem darüber zu sprechen. Und dann hat sich im Nachhinein so über die Monate und Wochen ergeben, dass wir ziemlich gut zusammenpassen. Es hat unterschiedliche Gründe. Also für mich war es wichtig, dass sie eine Frau ist, aufgrund von persönlichen Erfahrungen. Ich hätte auch am liebsten POC gehabt, aber aufgrund der Notwendigkeit in der Situation habe ich einfach die Erstbeste genommen und bin umso froher, dass es so gut klappt. Mhm. Und sie gibt mir natürlich auch den Raum, ich selbst zu sein. Das ist das Allerwichtigste.
Auf beides, auf das POC-Sein und auf das Du-Selbst-Sein will ich gleich noch eingehen, weil du jetzt gerade gesagt hast, in der Notsituation. Mhm. Wie bist du da vorgegangen? Wo hast du geguckt?
Also es ist so, auf den onkologischen Stationen in den Krankenhäusern gibt es meistens auch eine Psycho-Onkologin, heißt das, meine ich.
Deine Mutter hatte Krebs, das muss man dazu sagen, deswegen
genau,
Onkologie.
Richtig. Meine Mutter wurde mit Krebs diagnostiziert und der Boden unter meinen Füßen wurde weggerissen, war ein Schlag in die Fresse, wenn ich es so sagen darf. Und nachdem ich das wochenlang in mir so aufgestaut habe, weil ich auch mit Familienangehörigen nicht darüber reden konnte, weil die ja auch betroffen sind in der Situation, mich nicht an meine Mutter wenden können, weil sie ja die Krebs hat ist und auch meine Freundinnen oder mein Umfeld nicht belasten wollte mit so einem schweren Thema, habe ich mich schwer getan, inzwischen nicht mehr, bin ich dann zu der Psycho-Onkologin gegangen und bin da zusammengebrochen. Also wie man sich vorstellt, in Tränen und habe alles, mein ganzes Herz ausgeschüttet. Sie hat gesehen, wie dringend ich Therapie brauche und hat mich dann an eine Kollegin weitergeleitet. Und das war mein großes Glück. Es ging super schnell. Ich habe keinen Monat, glaube ich, gewartet. Habe dann eine Überweisung von meiner Hausärztin bekommen. Bin dann zur Praxis meiner Therapeutin. Telefonisch natürlich erst abgeklärt. Und dann war die Sache schon gebonkt.
Mhm. Und dann,
genau, aber das ist ein super Privileg, leider.
Dass man so schnell einen Platz bekommt, mhm, oder so schnell in Behandlung tatsächlich dann auch rein verwiesen wird sozusagen.
Absolut.
Dann bist du hingegangen und wann hast du gemerkt, okay, das ist nicht nur jetzt die erstbeste Anlaufstation, sondern das matcht tatsächlich. Mhm. Da kann ich sein.
Also ich habe jetzt keine Klickmomente, wo ich sagen könnte, ja, das ist es, weil erstens mein Gehirn ist super schlecht und ich erinnere mich nicht an vieles und zweitens hatte ich immer so ein Augenmerk auf Gefühl und was ist die Atmosphäre, wie fühle ich mich in dem Raum mit ihr und ich konnte mich super leicht öffnen, sie hat mir nie das Gefühl gegeben, mich irgendwie für irgendwas zu judgen. Ich hatte viele Sachen in meinem Kopf, wo ich dachte, oh mein Gott, das kann ich nicht erzählen, das kann ich hier nicht auf den Tisch packen, da wird sie mich doch rausschmeißen aus der Praxis. Das war natürlich nicht der Fall, sie ist professionelle Psychotherapeutin und wir hatten Gesprächstherapie oder haben immer noch und sie hatte immer Verständnis für alles und auch immer gute Antworten und Ratschläge für alles. Das ist auch ganz wichtig. Also sie hat mich verstanden auf einer Ebene, auch nachgefragt, ob ich nochmal was erklären kann und war sehr, sehr einfühlsam dabei.
Mhm. Wie oft warst du denn da?
Also am Anfang tatsächlich, ich bin wöchentlich hingegangen und dann nachdem es besser wurde sozusagen, es hat aber auch gedauert, vielleicht nach einem Jahr ungefähr, haben wir das ein bisschen aufgelockert, sind auf 2 Wochen umgestiegen. Inzwischen sind wir so bei 3 bis 4 Wochen, situationsabhängig. Das reevaluieren wir jedes Mal sozusagen, wenn ich dort bin. Mhm. Und jetzt ist es nur noch so beiläufig, ganz easy, locker.
Das ist ja viel Arbeit auch an dir und mit dir selbst. Gab es denn auch mal Momente, wo du jetzt unabhängig von der Person, die dir da gegenüber sitzt, gedacht hast, okay, das ist echt, das ist tough, das ist vielleicht so hart, dass ich das nicht weitermachen kann?
Tatsächlich nicht. Also natürlich hatte ich Momente, wo ich da heulend saß und dachte, das ist das Ende und ich kann nicht mehr und ich will alles aufgeben. Aber ich muss auch sagen, Therapie ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich heute noch hier bin. Und deswegen war das niemals eine Option für mich, damit aufzuhören, vor allem nicht vor 3 Jahren. Jetzt lassen wir es ein bisschen ausklingen, aber es war das, wo ich mich so dran festgehalten habe, was mir ja Unterstützung auch gegeben hat in meinem Leben. Mhm. Deswegen, Therapie ist ein Muss für mich.
Für dich. Oder würdest du sagen, es gibt ja auch die Leute, die die These vertreten, dass jeder Therapie machen sollte?
Das sehe ich auch so natürlich. Ich glaube, man kann unabhängig davon, ob man schwere Lebenskrisen durchläuft oder ob man Depression hat oder PTBS, wie ich in dem Fall, ist es egal, wenn man jemanden zum Reden braucht, der unabhängig, also objektiv von außen sozusagen und professionell dir helfen kann, dir unterstützen kann. Und selbst wenn es nur eine Stunde Quatschen ist, es ist ja auch für manche, da braucht man auch gar keinen, oh mein Gott, mir geht's nicht schlecht genug. Diese Gedanken braucht man überhaupt nicht haben, weil ich finde, jeder sollte Anspruch auf Therapie haben. Das ist natürlich nicht die Realität leider, aber ich sehe da nur Vorteile und überhaupt gar keine Nachteile.
Etwa PTBS hast du gerade erwähnt, posttraumatische Belastungsstörung, kennen viele vielleicht aus eher so dem militärischen Bereich, gerade auch, weil Soldatinnen und Soldaten nach Kampfeinsätzen damit nach Hause kommen und dann sehr zu strugglen haben im Leben. Eine ja überhaupt nicht zu unterschätzende Störung. Wie hast du es geschafft, die mit der Therapie anzugehen, und würdest du sagen, die ist jetzt weg?
Therapie, ich bin auch der Überzeugung, Therapie ist sehr harte Arbeit an sich selbst. Es ist nicht nur, ich überwinde mich einmal die Woche dahin zu gehen und das ist mit Depression schon echt hart, sondern es hört nicht auf mit der Stunde, die man dort verbracht hat. Man kommt nach Hause, reflektiert das Gespräch. Ich habe viel recherchiert, ich habe mich mit mir selbst auseinandergesetzt. Es war wirklich alles andere als einfach. Aber mir war klar, ein Leben mit Depression und PTBS ist für mich nicht lebenswert. Ja. Und ich bin da, muss ich auch ehrlich, Props an mich selber aus eigener Kraft, natürlich mit Unterstützung. Aber ich bin die Person, die mich selbst sozusagen da rausgezogen hat. Weil ich wusste, das Leben ist so kurz und so vergänglich. Das war für mich gar keine Option, weiterhin so zu leben. Und ich hatte schon genug Monate und Jahre damit verbracht. Und da musste ich für mich so einen Cut setzen, sagen, ey Edward, es reicht jetzt. Natürlich, du hast Sachen erlebt und du musst sie auch noch jahrelang wahrscheinlich verarbeiten. Aber von schlimmen Erfahrungen darfst du dich nicht aufhalten lassen. Und deswegen war das viel eigene Arbeit an mir selber. Und ob ich PTBS jetzt noch habe, ich würde sagen, in einer sehr, 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 sehr geringen, ausgeprägten Form. Vielleicht so alle 3-4 Monate kommt irgendwie sowas auf, wo ich denke, okay, ich habe es noch, es ist noch in mir irgendwo und der Kampf ist irgendwie noch nicht vorüber, aber ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg.
Du hattest ganz am Anfang gesagt, dir als Person of Color sei es wichtig, möglicherweise auch eine Therapeutin of Color zu bekommen. Was glaubst du, hätte das verändert oder hätte es überhaupt was verändert?
Also ich habe im Vorfeld, aber auch während der letzten Jahre so immer wieder von meinen FreundInnen oder aus dem Bekanntenkreis gehört, die POCs sind, dass sie schreckliche Stories mit ihren weißen TherapeutInnen haben. Mhm. Es wurden Rassismen und reproduziert, Vorurteile bis hin zu Ausländerfeindlichkeit, wenn man es mal so nennen will. Und ich war da schon so, oh Gott, was? Meine Therapeutin ist ja gar nicht so. Was habt ihr denn da für TherapeutInnen? Dachte ich, mir ist ja schrecklich. Und da war ich umso dankbarer, dass es bei uns nicht der Fall ist. Natürlich gab es an der einen oder anderen Stelle Momente, wo ich dachte, ja, wenn sie eine POC wäre, dann hätte sie mich auf Anhieb verstanden. Sie hätte nicht nachfragen müssen, wie bestimmte Sachen ablaufen und warum die Erwartungshaltung meiner Eltern so ist. Aber ich muss auch sagen, dadurch, dass ich dann ein bisschen Erklärungsnot gekommen, nicht Erklärungsnot, das ist das falsche Wort.
In so einem anderen Reflexionsmodus vielleicht?
Genau, Reflexionsmodus. Da habe ich nochmal die Gelegenheit gehabt, die Sachen, die für mich normal sind, absolut selbstverständlich, nochmal Schritt für Schritt durchzugehen mit ihr, um das zu erklären. Und dann auch für mich so Momente zu haben, ah ja, so und warum und die Mechanismen dahinter. Und es war auch für mich sehr unterstützend. Mir kommt auch manchmal die Frage, würde ich jetzt nochmal tauschen, bla. Mhm. Und auf gar keinen Fall, es wäre mir auch viel, viel, viel zu anstrengend, nochmal die ganzen Traumata auszupacken. Und auch wenn die Therapeutin mir gegenüber POC ist, ist es ja noch lange keine Garantie, dass es auch zwischen uns klappt. Also zwischenmenschlich sind wir auf einer Wellenlänge.
Mhm. Und eine andere Form der Therapie, du hast ja vorhin gesagt, was du machst, aber hast du dich auch mal mit anderen Formen auseinandergesetzt?
Genau, also ich hatte dann so, ich glaube vor einem Jahr ungefähr das Gefühl, da fehlt noch irgendwas. Ich bin eine sehr spirituelle Person und glaube auch daran, dass man mit dem Körper zusammenarbeiten muss, um Traumata zu überwinden. Und dann habe ich noch über eine Freundin auch wieder tatsächlich eine Kinesiologin gefunden. Sie hatte da positive Erfahrungen gemacht und dachte, ich versuche es einfach mal. Und dann bin ich dahin und das war eine super Ergänzung zu meiner Gesprächstherapie.
Darf ich ganz kurz, was man eigentlich in so einer Therapie-Session eigentlich ja nicht, glaube ich, macht, so reinzugrätschen. Ne? Aber was ist Kinesiologie? Was hat es damit auf sich, für die, die es nicht
also
wissen?
Also es ist hochgradig schwer, das zu erklären. Und
mach's
ich glaube
einfach.
Also ich kann erklären, wie es abläuft. Und zwar fangen wir immer an, darüber zu reden, was ich irgendwie bei der Sitzung bearbeiten möchte und dann gibt es da einen Liegestuhl, da lege ich mich drauf und während ich mich an traumatische Erinnerungen zurückerinnere, hat sie bestimmte Punkte an meinem Körper und Bewegungen mit ihrem Finger, denen ich folge, dann berührt sie mich und es werden sozusagen neurologisch neue Verknüpfungen erstellt, dadurch, dass das Gefühl sozusagen, das negative Gefühl da rausgenommen wird. Und dann sind es nur noch Erinnerungen, aber nicht mehr so negativ und traumatisch behaftete im Gehirn. Es ist wirklich schwer zu erklären. Am besten ihr googelt das. Vielleicht habe ich es auch gerade sehr missverständlich erklärt. Ich habe es auch erst verstanden, als ich es durchgemacht habe.
Aber ist das sozusagen, ist das eine zur Psychotherapie wirklich eine Untersektion sozusagen oder ist das eine gänzlich andere Geschichte? Bei mir war das jetzt nicht klar zum Beispiel an der Stelle. Also weil du vorhin gesagt hast, du bist eine spirituelle Person. Das klingt jetzt turbospirituell, ehrlicherweise, an der Stelle.
Ja, dachte ich mir auch. Als ich das erzählt bekommen habe, dachte ich, das kann niemals funktionieren. Und als ich dann da lag und gefühlt habe, wie ein Knoten sich in mir löst und ich einfach aus dem Nix angefangen habe, wie ein Wasserfall zu weinen, dachte ich, boah, wie effektiv ist das denn? Ich glaube tatsächlich, ist es nochmal eine ganz andere Richtung als Gesprächstherapie. Aber nagelt mich nicht darauf fest.
Wir googeln das.
Genau.
Okay, ich glaube, wir schreiben uns auf Kinesiologie. Wir googeln das. Zum Schluss, Erva, deine Therapie, hast du ja selber gerade schon gesagt, schleicht so ein bisschen aus, geht so ein bisschen zu Ende, ist fast schon so ein bisschen nebenbei. Mach mal für uns trotzdem schon mal einen Strich drunter. Positive Bilanz insgesamt?
Auf jeden Fall. Ich bin so dankbar und so froh und würde es jedem ans Herz legen, Therapie zu machen. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen Angst, wie es sein wird ohne Therapie, weil es mich ja schon so lange begleitet. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei, dem auch langsam das Kapitel zu schließen und meinem Leben ohne Therapie entgegenzugehen.
Sagt Erva. Ihr könnt sie auch hören in ihrem Podcast Gedankensalat. Bei uns war sie, um über die Therapie nach dem Tod ihrer Mutter zu sprechen. Ich danke dir, Erva.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Wochen, Monate, in manchen Städten und Fällen kann es sogar manchmal Jahre dauern, bis man einen Psychotherapieplatz bekommen hat. Und die Corona-Pandemie hat da jetzt nicht wirklich geholfen. Es ist eher schwieriger geworden, jetzt einen Platz zu bekommen. Und wenn man das Glück dann hat, einen bekommen zu haben, was ist dann? Wie findet man raus, welches Therapieverfahren zu einem passt? Und was kann man tun, um mit der Therapeutin, mit dem Therapeuten so richtig zu klicken, dass es also wirklich gut zueinander passt? Wollen wir darüber sprechen mit Dr. Johannes Kopfbeck, psychologischer Psychotherapeut an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Hallo, Herr Kopfbeck.
Hallo.
Können Sie für uns noch mal kurz zusammenfassen, welche Therapieverfahren sind in Deutschland denn so die gängigsten?
Also was wir hier unterscheiden, sind insgesamt vier Verfahren, von denen man sagt, dass die wissenschaftliche Evidenz so gut ist, dass sie auch von den Krankenkassen, also jetzt vor allem von den gesetzlichen Krankenkassen, bezahlt werden. Und da haben wir zum einen mal die sogenannte Verhaltenstherapie. Das ist eine Therapie, in der davon ausgegangen wird, dass das, was uns an Denken, Handeln, Bewerten und Wahrnehmen den ganzen Tag beschäftigt, gelerntes Verhalten ist. Und dieses gelernte Verhalten kann man auch wieder verlernen bzw. Neues dazulernen. Und so arbeitet die Verhaltenstherapie. Mhm. Das ist die häufigste Form. Und dann gibt es noch andere Formen. Das ist zum Beispiel die tiefenpsychologischen Verfahren. Die machen so ein bisschen knapp die Hälfte aus von den therapeutischen Verfahren, wie sie in Deutschland angeboten werden. Und dort spielt dann die Biografie des Einzelnen, also welche Konflikte habe ich durchgemacht, was waren einschneidende Erlebnisse, ganz entscheidend. Und die Frage, was spielt das denn für meine heutige Gegenwart für eine Rolle? Ja, und dann gibt es noch zwei weitere Verfahren. Die eine, die ist die, die am nächsten dran ist an dem, was man so vielleicht ganz stereotyp unter Freudscher Psychoanalyse versteht. Das sind die analytischen Verfahren. Die spielen heute keine so wichtige Rolle mehr. Also es ist wirklich nur noch ein kleiner Prozentsatz an Therapien, die nach diesem Verfahren angeboten wird. Und ganz neu ist die sogenannte systemische Psychotherapie. Mhm. Das ist ein Verfahren, das sich nicht nur das Individuum anguckt, sondern, wie der Name schon sagt, in die Systeme reinguckt. Also geht so ein bisschen davon aus, wir sind ja nicht alleine, wir haben immer ein Umfeld um uns herum. Und aus dieser Perspektive wird dann psychisches Leiden versucht zu lindern, zu verbessern, wie es uns geht.
Mhm. Jetzt nehmen wir mal die Verhaltenstherapie. Worin unterscheidet die sich dann zum Beispiel zu der tiefenpsychologisch fundierten Therapie?
Also wenn wir uns mal die Verhaltenstherapie angucken, das ist ein Verfahren, das wirklich am konkreten Verhalten, am konkreten Denken des Einzelnen im Alltag ansetzt. Also wenn zum Beispiel ich in einer depressiven Phase bin und Probleme habe, Konflikte positiv für mich zu lösen, weil ich zum Beispiel immer eine sehr katastrophisierende Denkweise habe, mit der ich an Probleme herantrete, dann ist das etwas, was ich mit meiner Therapeutin oder meinem Therapeuten in der Sitzung übe. Die Verhaltenstherapie ist ein ziemliches Hands-on-Geschäft. Also es ist wirklich ganz konkrete Handlungsalternativen, Denkalternativen zu erarbeiten und dann wirklich in den Alltag zu übertragen.
Mhm. Und die tiefenpsychologischen Therapien?
Die sind tatsächlich vom Fokus ein bisschen anders gelagert. Die gucken zum Beispiel relativ stark auch in die Biografie der Betroffenen. Also gibt es zum Beispiel in der Kindheit oder in der frühen Jugend fundamentale Konflikte, aus denen heraus sich verstehen lässt, warum es mir heute geht, wie es mir geht. Und durch dieses Verstehen ist es dann möglich, im Alltag etwas zu ändern. Man muss dazu sagen, die tiefenpsychologischen Verfahren, die wühlen nicht nur in der Vergangenheit, sondern die haben auch immer einen Bezug zur Gegenwart. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Diese Denkschulen, wie sie früher mal existiert haben, die integrieren sich heutzutage immer weiter ineinander. Das heißt, wir haben zum Beispiel in der Verhaltenstherapie aktuell eine Phase, die nennt sich dritte Welle. Also die schnappen sich die ein oder andere Übung aus der Verhaltenstherapie und kombinieren sie mit biografischen Elementen aus den tiefen psychologisch fundierten Verfahren. Die arbeiten vielleicht etwas emotionsaktivierender, als das die klassische VT, steht für Verhaltenstherapie, sonst tun würde. Ja. Und das ist etwas, was dann vor allem halt auch in der therapeutischen Praxis sehr verbreitet ist. Dass sozusagen die Therapeutinnen und Therapeuten mit den Betroffenen sich hinsetzen und überlegen, was ist denn in dieser Problemstellung genau das Richtige? Und dann sucht man sich sowieso aus einem Baukasten die Instrumente zusammen.
Bevor man sich hinsetzt, muss man ja wissen, wo man sich hinsetzt. Und wenn man sich auf die Suche begibt nach einer Therapeutin, nach einem Therapeuten, weiß man ja vielleicht noch gar nicht, was einen da für eine Vielfalt an Therapiearten erwartet und vor allem, ob die zu dem Problem passt, das man bei sich vermutet. Wie geht man denn da vor?
Also von dem Hintergrund und von der Qualifikation her haben die allermeisten TherapeutInnen ein bestimmtes Verfahren, mit dem sie schwerpunktmäßig arbeiten. Die entscheidende Frage ist aber natürlich, passt dieser Mensch, der mir da gegenüber sitzt, eigentlich zu mir? Mhm. Weil jeder Therapeut, jede Therapeutin, die sind ja nicht nur irgendwelche professionellen Maschinen, sondern auch Menschen, die einen bestimmten Interaktionsstil haben, die auf eine bestimmte Art und Weise arbeiten, die vielleicht auch einen bestimmten Fachhintergrund haben. Also der eine ist Spezialist für Depressionen, die andere für Angststörungen.
Oder und kulturelle so kann man Hintergründe sich, vielleicht auch, ne?
Sehr guter Punkt, ja genau. Auch zum Beispiel, also nehmen wir eine Patientin, die leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung, weil sie Gewalterfahrung gemacht hat. Da spielt es zum Beispiel auch das Geschlecht des Therapeuten oder dann eben der Therapeutin unter Umständen eine Rolle. Das sind also Faktoren, die man schon mit einbeziehen muss, wenn man sich überlegt, was möchte ich machen und wer könnte mir gut tun, beziehungsweise eben nicht.
Und wenn ich mich jetzt auf die Suche begebe, ich weiß zum Beispiel, therapie.de, glaube ich, heißt die Seite, ne? Ist so ein großes Portal, oder? Oder halt eigene Webseiten. Sagen die denn immer schon alles, was sie können und was sie anbieten an Methoden, oder muss man das im Erstgespräch rausfinden?
Also meiner Meinung nach ist ein persönlicher Kontakt ja sehr wichtig. Was man sozusagen im Internet, was man dort herausziehen kann, kann nicht den persönlichen Kontakt und das persönliche Kennenlernen ersetzen. Dieser persönliche Kontakt ist meines Erachtens schon sehr wichtig, aber dafür gibt es eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel durch Sprechstunden, die sind sehr niedrigschwellig und die bieten die Kolleginnen auch regelmäßig an, beziehungsweise dann zu Beginn einer Therapie die sogenannte Probatorik. Das sind also so wie so eine Kennenlernphase am Anfang, mhm, wo man rausfinden kann, passt der oder die zu mir? Das, was ich vorzubringen habe, ist das hier richtig aufgehoben? Ist die Art und Weise, wie die Kollegin arbeitet, das Richtige für mich? Das kann man in diesen ersten Sitzungen ganz gut klären und dann auch ein Gespür dafür kriegen.
Mhm. Weil sich vielleicht Leute, die uns jetzt zuhören, auch fragen, schön und gut, dass ich mich da erstmal so langsam rantasten kann, aber was kostet das, beziehungsweise wer kommt für solche Therapien am Ende dann auf?
Ich hatte ja anfangs vier Therapien genannt, die werden von den Krankenkassen erstattet.
Zu 100%?
Genau, die einzige Einschränkung, die man hier machen muss, ist immer so, dass dafür Anträge geschrieben werden müssen von therapeutischer Seite, wenn es über eine sogenannte Kurzzeittherapie, das sind 24 Sitzungen, hinausgeht. Und je nach Verfahren haben die eine unterschiedliche Länge. Also zum Beispiel bei der Verhaltenstherapie in der Regel 60, in Ausnahmefällen 80 Sitzungen. Und diese Probatorik, die benötigt keinen Antrag, die wird also übernommen und das sind bis zu 4 Sitzungen. Das heißt, ich kann zu einer Therapeutin gehen, 4-mal diese Probatorik durchmachen und danach entscheiden, ich möchte die Therapie beginnen oder eben nicht und dann nochmal woanders anklopfen.
Mhm. Jetzt haben wir ja über den Best Case gesprochen die ganze Zeit, also dass man einen Platz tatsächlich findet, ob jetzt nach Wochen oder Monaten oder vielleicht auch Jahre Wartezeit, aber man findet einen Platz. Es gibt ja aber auch Fälle, wo es wirklich schlecht läuft und man keinen Einzelplatz bekommt. Gibt es da irgendwelche Alternativen, Gruppensitzungen vielleicht? Oder ich denke an den immer größer werdenden Markt der Coaches oder Berater, Life-Coaches und so weiter?
Also da muss man unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es tatsächlich die Möglichkeiten der Gruppentherapie. Die sind im ambulanten Setting leider nicht so verbreitet wie im stationären. Das ist natürlich eine Möglichkeit, einer größeren Anzahl an Betroffenen zu helfen. Diese Gruppentherapien, also ich persönlich bin großer Fan von, sind auch sehr wirksam, obwohl es am Anfang natürlich mal so ein Sprung ins kalte Wasser ist, wenn man sozusagen nicht nur einer Person über das eigene Innenleben und die eigenen Probleme berichtet, sondern einer ganzen Gruppe von Menschen. Aber diese Erfahrung kann sehr große Wirkung entfalten, wenn man sich mit Betroffenen, Gleichgesinnten austauschen kann. Also das Gruppensetting ist sicher eine Möglichkeit. Es gibt auch von bestimmten Stellen, wie beispielsweise Gesundheitsämtern oder Krankenkassen oder Diakonie oder Caritas zum Beispiel, die Möglichkeit, auf ein Angebot zurückzugreifen, was helfen kann, diese schwierige Wartezeit während der Suche zu überbrücken. Wichtig ist immer, wenn ich tatsächlich unter einer psychischen Störung leide, beziehungsweise zum Beispiel unter einer Depression, und das ist wirklich krankheitswertig, dann ist es wichtig, dass man sich an Leute wendet, die den professionellen Ausbildungshintergrund haben. Sogenannte Life-Coaches oder was es da alles gibt, das sind ja Berufe, die nicht geschützt sind, beziehungsweise da gibt es sicher viele kompetente Kolleginnen, aber leider eben nicht nur. Und dort kann es durchaus auch sein, dass man, vor allem wenn es einem wirklich schlecht geht, unter Umständen an jemand gerät, wo es nicht so seriös zugeht. Also wenn es tatsächlich krankheitswertige Diagnosen sind, unbedingt ärztliche oder psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen.
Sagt Dr. Johannes Kopfbeck. Er ist psychologischer Psychotherapeut an der LMU in München und hat uns erklärt, welche Therapiearten es in Deutschland gibt und woran man erkennt, was ein guter Therapeut, eine gute Therapeutin ist. Ich danke Ihnen.
Danke auch.
Und wie ist das bei euch? Habt ihr auch schon mal eine Therapie gemacht? Wenn ja, würdet ihr vielleicht mit uns darüber reden oder uns zumindest davon berichten? Könnt ihr gerne machen. mail@deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 0852. DMs bei Insta gehen natürlich auch. Ich bin Dominik Schottner. Danke für euer Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.